SRF 2 Kultur, am Mikrofon Maja Brandle
und Christoph Keller.
SRF 2 Kultur heute Morgen mit einem Schwerpunkt zu einem Land, das Geschichte gemacht hat und das vielen Menschen hierzulande gerade wegen dieser Geschichte heute noch nahe ist, ein Schwerpunkt zu Chile. 40 Jahre ist es her, genau auf den Tag heute, den 11. September, der ja auch sonst ein tragisches Datum ist. 40 Jahre ist es her, seit eine Junta von Generälen unter der Anführerschaft von General Augusto Pinochet den demokratischen Präsidenten Salvador Allende wegputschte. Es war ein Putsch, der mehr war als nur ein weiterer Putsch in Lateinamerika. Christoph Keller, was geht uns heute dieser Putsch noch an?
Er geht uns etwas an, weil jener 11. September 1973, als Panzer auffuhren und den Palacio Presidencial, die sogenannte Moneda in Santiago de Chile, zu beschießen begannen, weil jener 11. September ein Wendepunkt war. Es war ein Wendepunkt, in dem jener Putsch, und das ist heute unbestritten, von den USA bzw. vom CIA indirekt vorbereitet und wohl auch ein Stück weit orchestriert wurde. In Chile machen die USA deutlich, und US-Außenminister Henry Kissinger hat das auch deutlich gemacht im Nachhinein, dass man die chilenischen Angelegenheiten als die eigenen betrachtet. Es war also eine direkte Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chiles mit einem wirtschaftlichen Hintergrund, auf den werden wir noch zu sprechen kommen, denn man machte klar, Chile sollte ein Hinterhof der USA sein, ein wirtschaftlicher Hinterhof, auf den man permanent Zugriff haben wollte, insbesondere auf die Rohstoffe in Chile. Und die Chileninnen und Chilenen haben dieses Kapitel ihrer Geschichte nicht vergessen, die 60.000, die letzten Sonntag auf die Straße gingen, um sich an jene Zeit zu erinnern, und die für mehr Menschenrechte in Chile demonstriert haben, machen ganz deutlich, diese Geschichte ist noch präsent in Chile und diese Geschichte ist nicht vergessen.
Die Diktatur von Augusto Pinochet war hart, die Menschenrechtsverletzungen unbeschreiblich, und es kam zu einer Flucht vieler Chilenen auch in die Schweiz.
Ja, die Schweiz hat nach 1973 zuerst etwa 200 Flüchtlinge aus Chile im Rahmen eines Kontingents aufgenommen. Später wurden es mehr, und es war der Anfang der sogenannten Freiplatzaktion von Kaplan Cornelius Koch. Es war der Anfang auch des Kirchenasyls für all jene Chilenen, die die offizielle Schweiz trotz aller Menschenrechtsverletzungen in Chile dennoch zurückschicken wollte.
Mit zwei Sendungen kehren wir jetzt heute zurück nach Chile. Christoph Keller, in der ersten Sendung zunächst in eine Kupfermine. Warum in eine Kupfermine?
Ja, warum gehen wir in eine Kupfermine? Ja, weil sich entlang dieser Geschichte des Kupferabbaus so ziemlich gut so etwas wie die Wirtschaftsgeschichte Chiles erzählen lässt. Um billiges Kupfer ging es nämlich auch den USA von Anfang an, ich habe es vorhin gesagt. Und meine Kollegin Gabi Weber zeigt in ihrer Reportage von der Mine Gabi mitten in der Atacama-Wüste auf, wie Kupfer die Geschichte Chiles regiert hat. Und sie führt uns mit dieser Reportage auch mitten hinein in die heutige, in die moderne chilenische Gesellschaft mit ihren Fortschritten, aber auch mit ihren Widersprüchen.
Das Kupferbergwerk Gabi liegt hoch im chilenischen Norden und ist benannt nach der Schriftstellerin Gabriela Mistral. Es gehört zu 100% der staatlichen Codelco, der Corporación Nacional del Cobre, dem weltweit größten Kupferhersteller. Codelco ist der Stolz aller, heißt es in einem Werbefilm.
Minera Gabi. Die Mine hält mehrere Weltrekorde. Sie verfügt nicht nur über den größten autonomen Fahrzeugpark. Dort entsteht zurzeit die größte Solaranlage, die das Bergwerk mit Energie versorgen wird. Und besonders stolz ist man darauf,
es la empresa minera en Chile,
dass von allen chilenischen Bergwerken hier die meisten Frauen beschäftigt sind.
Das neu erschlossene Bergwerk Gabi in der Atacama-Wüste ist die Vorzeigemine Codelcos.
La operación está ubicada en la región de Antofagasta.
Das Bergwerk liegt 120 Kilometer südwestlich der Stadt Calama, auf einer Höhe von 2660 Metern über dem Meeresspiegel. Wegen seiner Innovationsfreudigkeit, seiner Integrationsfähigkeit und seiner Nachhaltigkeit symbolisiert es das Bergwerk der Zukunft.
In Chile wurde 1894 die erste Kupfermine entdeckt. Ihre Besitzer, die US-Minengesellschaften Kennecott Copper und Anaconda Corporation, zahlten viele Jahre lang keine Steuern. Erst 1952 wurde das Kaufmonopol der USA aufgehoben und die Christdemokraten schrieben die Bildung von Joint-Venture-Unternehmen vor. 1970 gewannen Salvador Allende und seine linke Volksfront die Wahlen und enteigneten entschädigungslos die ausländischen Kupferunternehmer. Sogar die Christdemokratische und die Nationale Partei stimmten dafür. Nicht einmal in den USA wurde Kritik laut, der Supreme Court in Washington bescheinigte ihre Rechtmäßigkeit und die UNO bekräftigte das grundlegende Recht auf Bestimmung über die natürlichen Reichtümer.
Au nom de l'Assemblée, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence Monsieur Salvador Allende.
Als Präsident Allende am 4. Dezember 1971 vor die UN-Vollversammlung trat, wurde er mit Ovationen begrüßt.
Ich komme aus Chile, einem kleinen Land, wo heute Freiheit herrscht.
In der dritten Welt hatte die Stunde des Aufbruchs geschlagen. Die Bewegung der Blockfreien war entstanden. Ihr Forum waren die Vereinten Nationen, wo die armen Länder eine solide Mehrheit hatten. Sie riefen die UNCTAD ins Leben, die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung, und wollten die ungerechten Handelsstrukturen abschaffen. Immer noch galt das ungeschriebene Gesetz, dass der Süden seine Rohstoffe billig an den Norden verkaufte, während die Industriestaaten ihre Fertigprodukte teuer exportierten. 1972 forderte die UNCTAD auf ihrer dritten Konferenz in Santiago de Chile eine neue Weltwirtschaftsordnung. Für 18 Rohstoffe sollte ein gemeinsamer Fonds gegründet werden, der Ausgleichslager finanzieren und Mittel für die technische Hilfestellung bereitstellen sollte. Der Preis für Rohstoffe ist der an der Londoner Börse gehandelte und er entsteht, theoretisch, durch Angebot und Nachfrage. Doch in der Praxis hatten die produzierenden Länder die Erfahrung gemacht, dass es die großen Rohstoffkonzerne mit Sitz in den Industriestaaten waren, die den Preis bestimmten. So fiel während der Volksfront der Kupferpreis in London. Nicht, weil es zu wenig Käufer oder zu viel Angebot gab. Die Ware war sogar ausgesprochen knapp geworden, was nach allen Gesetzen der Ökonomie zu einer Kurssteigerung hätte führen müssen. Die große chilenische Zeche Chuquicamata war aufgrund von Sabotage 2 Monate lahmgelegt. Und in den Zechen des Kongos konnte nach einer Naturkatastrophe nicht geschürft werden. Die Industriestaaten warfen ihre Kupferreserven auf den Markt. Die US-Regierung entzog Chile alle internationalen Hilfsgelder, die CIA organisierte ein Embargo und stachelte den Bürgerkrieg an. Der Telefonkonzern ITT ließ Santiago seine Macht spüren. Am 11. September 1973 bombardierten die Militärs den Präsidentenpalast. Salvador Allende hielt seine letzte Rundfunkansprache.
La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Die Völker schreiben die Geschichte. Und die Geschichte gehört uns. Soziale Entwicklungen sind nicht zu bremsen. Weder durch das Verbrechen noch durch die Gewalt. Zwar bahnt sich der Verrat gerade seinen Weg. Aber ich habe Vertrauen in Chile und sein Schicksal. Eher früher als später werden sich für den neuen, freien Menschen und eine bessere Gesellschaft große Alleen öffnen.
Die Märkte waren davon überzeugt, dass ihr Mann, General Pinochet, die enteigneten Minen an ihre Vorbesitzer zurückgeben würde. Doch der wagte eine Reprivatisierung nicht und gründete 1976 Codelco. Auch aus eigenem Interesse, vermutet Hernán Soto, während der Volksfront Unterstaatssekretär im Bergbauministerium.
Vor dem Putsch flossen 10% des Gewinns aus der Kupferproduktion in den Militärhaushalt. Pinochet verfügte, dass fortan nicht 10% des Gewinns, sondern 10% des Verkaufserlöses in sein Säckel fließen soll.
Die Militärjunta entschädigte die Vorbesitzer der verstaatlichten Bergwerke und erteilte für neue Vorkommen Konzessionen an private Minenbetreiber. Codelco blieb eine heilige Kuh, die Lokomotive der Volkswirtschaft. Im Gegensatz zu Privatunternehmen hat Codelco die Funktion, für unser Land Kapital und Güter zu erwirtschaften. So gibt Francisco Sanchez, bei Codelco in Calama zuständig für Innovation und Technologie, die Firmenideologie wieder.
Den Aktionären einer privaten Firma geht es in erster Linie um die Gewinne. Bei Codelco steht im Vordergrund, welchen Beitrag wir für unsere Volkswirtschaft leisten können. Unsere Gewinne fließen in den Staatshaushalt und finanzieren Schulen und Krankenhäuser. Den Privaten geht es nur ums Geschäft.
Das sind schöne Worte. Aber sie geben wieder, was sich die Chilenen von ihrer traditionsreichen Firma erhoffen. Und viele Jahre war es auch so. Heute ist die Realität eine andere. Kritiker haben vorgerechnet, dass 2006 Codelco stolze 9,2 Milliarden Dollar in die Staatskasse abgeführt hat, bei einem Kupferpreis von 300 Cent. 6 Jahre später kletterte er auf 366 Cent, eine Steigerung von 22%. Folglich hätten die Gewinne Codelcos um 22% wachsen und den 10-Milliarden-Rekord erreichen müssen. Das passierte aber nicht. Stattdessen führte der Staatsbetrieb im vergangenen Jahr nur knappe 2,5 Milliarden ab. Was war geschehen? Die Regierung behauptet, dass die Kosten für Produktion und Investition explodiert seien. Auf ihrer offiziellen Internetseite veröffentlicht Codelco die Zahlen. Doch mit den Investitionen alleine lässt sich nur ein Teil der Differenz erklären. Das Unternehmen hat aus irgendeinem mysteriösen Grund weniger Umsatz gemacht, obwohl der Umfang der Exporte ebenfalls gestiegen ist. Wer sie mit dem gültigen Kupferpreis multipliziert, kommt auf einen Fehlbetrag von 12 Milliarden Dollar. Codelco muss also weit unter Preis verkauft haben. An wen und warum? Das geht aus den veröffentlichten Statistiken nicht hervor. Hängt das damit zusammen, fragt die Öffentlichkeit, dass sämtliche Manager früher bei privaten Minenbetreibern angestellt waren, bei Anglo American, BHP, Billiton, Exxon und Xstrata, bei jenen Multis, die seit Jahren in Chile angeblich nur Verluste erwirtschaften und keine Steuern zahlen? Von Calama aus braucht man für die 130 Kilometer zur Vorzeigemine Codelcos, Gabriela Mistral, 1,5 Stunden. Die Atacama-Wüste ist die trockenste Wüste der Welt. Das Grundwasser ist salzig. Hier wächst kein Grashalm, nicht einmal Lamas finden Nahrung. Gegenüber der Sicherheitsschranke stehen einige Container. Dort können 60 Arbeiter, die nicht ständig pendeln wollen, schlafen. Außer den Containern steht dort nichts, kein Geschäft, nicht einmal eine Kneipe. Gearbeitet wird in 2 Schichten, von 8 bis 20 Uhr. 12 Stunden am Tag, 7 Tage hintereinander und dann folgen 7 freie Tage. Die Verwaltungsangestellten arbeiten nur von Montag bis Donnerstag. Viele Techniker steigen Donnerstagabend ins Flugzeug nach Santiago und kommen Montag früh zurück, erklärt Francis Reyes.
Die Mine Gabriela Mistral produziert seit 2006 im Tagebau. Seit Anfang dieses Jahres sind wir eine Unterabteilung von Codelco.
Die 38-Jährige kommt jeden Morgen aus Calama. Ihr Mann arbeitet bei der Stadtverwaltung. Kinder haben die beiden noch nicht, erzählt Francis Reyes. Vorher war sie Journalistin bei der Tageszeitung Mercurio, gab ihre feste Anstellung auf, um in die Presseabteilung Codelcos zu wechseln. Dort hat sie einen eigenen Schreibtisch und feste Arbeitszeiten und arbeitet im PR-Team des Konzerns. Eigentlich mag sie ihren Job und ihr Arbeitgeber scheint mit ihr zufrieden zu sein. Aber einen Vertrag hat sie bis heute nicht. Sie sei bei einer Drittfirma beschäftigt, verrät sie knapp. Mehr will sie dazu nicht sagen. Ein heikles Thema, denn die Gewerkschaften führen seit Jahren einen erbitterten Kampf gegen die Leiharbeit. Francis wechselt das Thema. Welche Schuhgröße? Auf dem Gelände müssen spezielle Sicherheitsstiefel getragen werden, sowie Schutzkleidung mit langen Ärmeln und Hosenbeinen und eine Sonnenbrille gegen das grelle Licht. Wir steigen in den roten Geländewagen. Vor der Abfahrt wird eine Antenne installiert. Über Walkie-Talkie kommt das okay. Adelante, fahrt los. Ein Fahrzeug kommt auf halbem Weg entgegen. Wie in allen chilenischen Bergwerken herrscht Linksverkehr. Den haben einst die Engländer eingeführt. 58% des chilenischen Kupfers geht nach China, nur 21% nach Europa. Die Volksrepublik kauft nicht nur für den Bedarf ihrer eigenen Industrie, sondern legt Reserven an. Von einem Kupfermonopol ist schon die Rede. Aber für Chile bringt der zahlungskräftige Kunde aus Asien viele Vorteile. Der Transportweg an die andere Seite des Pazifiks ist billig. Und Peking unterstützt in den internationalen Organisationen das Anliegen der Dritten Welt, weil China doch bis vor kurzem selbst ein rückständiges Land und Opfer des Kolonialismus. Die autonomen Fahrzeuge, erklärt der Ingenieur Rodrigo Benavides, sind eine gemeinsame Entwicklung mit der japanischen Firma Komatsu. Mit einem höchsten Maß an Präzision bewegen sich Mobilbagger, Muldenkipper und Erdbewegungsmaschinen auf den Schotterwegen. 24 Stunden rund um die Uhr. Mit seinen 2700 PS kann der Muldenkipper bis zu 290 Tonnen laden, ohne Fahrer. Er wird bei Schichtbeginn programmiert und von einem GPS-System sowie weiteren am Boden installierten Signalpunkten koordiniert. Er ist nicht ferngesteuert, sondern wird aus der Zentrale nur überwacht, so Benavides, der in Deutschland studiert hat.
Dieser Muldenkipper dort fährt ohne Fahrer. Das heißt, er hat Elektronik und Intelligenz drin, dass der sagt alleine, welche Position hat und welche ist ihren Fahrtweg. Und dann, er hat unterschiedliche Radaren im Front und hinten. Und dann schaut er in der Umgebung, ob das andere Fahrzeuge gibt. Und er definiert so wie eine Blase in ihren Umgebung. Und auf diesen Sicherheitsblase, wenn man einen Fahrzeug reinkommt, der hält automatisch.
Eine junge Frau mit Walkie-Talkie überwacht vom Aussichtsturm aus das Geschehen. Varina Quiñones.
Ich bin direkt nach meinem Hochschulabschluss hergekommen. Das war vor einem Jahr. Davor habe ich 6 Monate auf Probe gearbeitet und wusste nicht, ob ich übernommen werde. Jetzt habe ich eine feste Anstellung als Elektrotechnikerin und kontrolliere die Lastwagen und Bagger.
Früher waren im Bergbau keine Frauen beschäftigt. Sie bringen Pech, so der Aberglaube, weil unter Tage Satan herrscht und seine Geliebte eifersüchtig auf alle Nebenbuhlerinnen ist. Peruanische und bolivianische Kumpel glauben immer noch daran. Varina, die Chilenin, lacht. So ein Unsinn, meint sie. Damit haben sie Frauen aus gut bezahlten Männerdomänen ferngehalten.
Naja, das sagten sie. Aber das ist lange her. Hier glaubt keiner mehr dran.
Junge, attraktive Frauen in harten Männerberufen? Gab es da keine Widerstände oder Anmache? Varina zögert einen Moment. Soll sie hier oben auf dem Aussichtsturm vor dem Mikrofon über Eingemachtes berichten? Sie antwortet knapp.
Das ist recht interessant hier. Unsere Kollegen behandeln uns mit Respekt. Das hat mich anfangs sehr überrascht, das kollegiale Verhältnis.
Die Mine Gabi produziert jedes Jahr etwa 150.000 Tonnen feinstes Kupfer. Dafür werden täglich 210.000 Tonnen Felsen bewegt. Das heißt, zuerst wird der Boden perforiert und dann gesprengt. Rodrigo Benavides.
Nach der Sprengung wird dann geladen und dann sofort weiß man genau über das geologische Modell, also die Geologie, weiß genau, wo man eigentlich Mineral befindet und wo man eigentlich nur Steine ohne Kupferinhalt findet. Die Steine ohne Kupferinhalt, das wird auch eigentlich nur auf einen Müllgebiet eigentlich dann gebracht. Und da kommen diese großen Bereiche, wo eigentlich dann nur Steine sind, also nicht mehr.
Die kupferhaltigen Brocken werden in riesige Mahlwerke gebracht, mit Wasser verrührt und erhitzt. Um die schweren Erzteilchen an die Wasseroberfläche zu spülen, gibt man Chemikalien wie Schwefelsäure dazu. So können sie abgeschöpft werden. Diesen Prozess nennt man elektrolytische Raffination. Diese Mischung wird in Rostöfen oxidiert und auf Garkupfer reduziert, das aus 99% Kupfer besteht. Über den Pazifikhafen Mejillones wird das Endprodukt verschifft.
Die Flüssigkeit muss immer auf 50 Grad bleiben, um das richtige Prozess nachher haben. Um diese Temperatur zu halten, benötigt man heute viel Öl. Die Idee des Solaranlages ist, diese ganze thermische Energie, das Öl bringt heute, aus den Sonnen zu bekommen.
Für die Erhitzung des Erzgemisches braucht man riesige Mengen Energie, die bislang in Heizkesseln mit Dieselöl produziert wird. Das ist nicht nur teuer, sondern auch umweltschädlich. Deshalb entsteht in der Mine Gabi zurzeit eine riesige Solaranlage. Sie soll 4/5 des Dieselbedarfs ersetzen und den jährlichen CO2-Ausstoß um 15.000 Tonnen verringern. In Sachen Ökologie hat Codelco bei der Mine Gabi in der Tat neue und kostenintensive Wege beschritten. Die privaten Minenbetreiber investieren in Umweltschutz wenig und in Arbeitssicherheit der Bergleute noch weniger. Das war bei dem Grubenunglück 2010 deutlich geworden, als im privaten Bergwerk San José 33 Kumpel wochenlang verschüttet waren und am Ende von Codelco mit modernen Maschinen Codelcos gerettet worden waren. Ob von der Technologie auch die Bevölkerung profitieren könne? Calama etwa hat Probleme bei der Stromversorgung und dort wäre Platz für eine Anlage. Nelson schüttelt den Kopf.
Dafür müsste in Calama zuerst das gesamte Stromnetz modernisiert werden. Unsere Sonnenkollektoren produzieren keinen Strom, sondern Wärme für die Erhitzung des Kupfergemisches. Ich weiß, dass in Nordeuropa Gemeinden mit Solarstrom versorgt werden und private Haushalte damit heizen und ihr Wasser erhitzen. Das wäre in Calama sehr schwierig. Denn wir haben sehr kalte Nächte mit Minustemperaturen und sehr hohe Temperaturen bis zu 40 Grad tagsüber. Wir haben bisher keine Kalkulationen angestellt, ob das Speichern der Wärme rentabel wäre, aber ich zweifle daran. Denn der Bedarf besteht erst, wenn die Sonne untergeht.
In der Wüstenstadt Calama wächst der Druck nach einer besseren Versorgung. Früher wohnten hier nur wenige Menschen, es regnet nie und die Wasserstellen reichen nicht mehr aus. Heute wohnen in Calama 180.000 Menschen und die Stadt platzt aus allen Nähten. Überall wurde gebaut, ohne Plan. So sind neben Hütten und staubigen Wegen Luxushotels entstanden, in denen Manager, Ingenieure und Wissenschaftler, die die Bergwerke oder die nahegelegenen Sternwarten besuchen, absteigen. Codelco hat auf dem zentralen Platz von Calama zu einem Cabildo eingeladen, einer Bürgerversammlung. Zum ersten Mal will man sich mit den Calameños an einen Tisch setzen. Bisher hat die Firma, angeblich der Stolz aller, so getan, als ginge sie die Probleme ihrer Nachbarn nichts an. Die Stadtverwaltung behauptet, für Investitionen in die Infrastruktur kein Geld zu haben. Denn Codelco zahlt dort keine Steuern. Der Firmensitz liegt in Santiago de Chile und das Regionalbüro in Antofagasta. Dort landen die Abgaben. Calama geht leer aus. Codelco schuldet uns eine Menge, schimpft ein junger Mann.
Diese Schuld ist alt. Deshalb sind wir skeptisch, was ihre Versprechungen angeht. Wir hören uns alles an und tragen dann unsere eigenen Ideen vor. Unser Misstrauen sitzt tief.
Wir haben keine richtigen Straßen, klagt eine Nachbarin.
Es fehlen Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte. Wir haben keine Grünflächen. Um die Mittagszeit können wir unsere Kinder nicht auf die Straße schicken, weil es nirgendwo Schatten gibt.
Ein älterer Mann träumt von einer Universität.
Dann müssen unsere Kinder zum Studieren nicht wegziehen. Wir haben ernste Probleme mit dem Grundwasser. Wir fordern seit 1990 eine Verbesserung der Wasserversorgung. Aber passiert ist nichts. Inzwischen herrscht sogar Wasserknappheit.
Das technologische Potenzial kommt nur dem Bergwerk zugute. Calama ist trotz seiner Handvoll 5-Sterne-Hotels ein staubiges Bergarbeiterdorf geblieben. Kein Symbol für Fortschritt, sondern für Prostitution und Kriminalität. Nicht einmal beim Arbeitsrecht hat der Staatsbetrieb, auf den alle stolz sein sollen, eine Lösung gefunden, um seinen Mitarbeitern gesicherte Arbeitsplätze zu garantieren. Wie alle anderen privaten Firmen setzt Codelco Leiharbeiter ein. Contratistas. Nicht nur in der Atacama-Wüste mobilisieren die Gewerkschaften gegen diese, wie sie es nennen, moderne Form der Sklaverei. Danilo Jorquera leitet die Gewerkschaft der Leiharbeiter. Früher war ein Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst eine Anstellung fürs ganze Leben. Dort machte man Karriere, identifizierte sich mit dem Unternehmen, vor allem wenn es um den wichtigsten Rohstoff, das Kupfer, ging. Doch mit dem Putsch vom 11. September 1973 änderte sich alles.
Bis 1980 hatten alle 12.000 Codelco-Beschäftigten einen festen Arbeitsvertrag. Leute von Drittfirmen durften nur vorübergehend eingestellt werden, bei Mutterschaftsurlaub oder wenn es sich um Experten handelte, die Codelco nicht hatte.
Als sich die Militärs 1989 in ihre Kasernen zurückzogen, hofften die Arbeitnehmer auf ein Ende der modernen Sklaverei. Doch die demokratischen Regierungen machten keine Anstalten, das Arbeitsrecht zu ändern. Die Gewerkschaft organisierte Streiks, legte die Kupferproduktion lahm. Jorquera wurde wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Erst 2005 wurde die Leiharbeit gesetzlich geregelt und es dauerte 2 weitere Jahre, bis das Gesetz in Kraft trat. Die Forderung der Gewerkschaft, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, wurde nicht ins Gesetz aufgenommen. Und die Arbeiter dürfen sich gewerkschaftlich nur innerhalb der Leiharbeitsfirma betätigen, nicht bei dem Unternehmen, das sie ausgeliehen hat und in dem sie tatsächlich arbeiten. Nach einer Untersuchung des Arbeitsministeriums sind 35% aller Arbeitsplätze von Leiharbeitern besetzt. Sie sind für den Arbeitgeber billiger als Festangestellte. Auch für die staatliche Codelco, die mit gutem Beispiel hätte vorangehen können. Ruth Cavaccio ist bei Gabi für interne Konfliktlösungen zuständig. Codelco zahle überdurchschnittliche Löhne, sagt sie. Ein Facharbeiter kann es auf 2.200 Euro und mehr bringen.
Ein Leiharbeiter verdient nicht unbedingt weniger, aber er kommt nicht in den Genuss der Leistungen, die zusätzlich zum Lohn gezahlt werden. Unsere eigenen Beschäftigten erhalten einmal im Jahr 2.800 Euro für die Ausbildung ihrer Kinder. Die kriegen Leiharbeiter nicht. Und wer einen festen Vertrag hat, erhält für den Kauf eines Eigenheimes einen Zuschuss.
Damit verpflichtet er sich, 6 Jahre bei Codelco zu bleiben. Kündigt er vorher, muss er den Zuschuss zurückzahlen. Ruth Cavaccio kennt das Arbeitsgesetz. Sie weiß, dass komplette Abteilungen nicht ausgelagert und Leiharbeiter nur als Ersatz für einen gesicherten Arbeitsplatz verwendet werden dürfen. Maximal 180 Tage bei Mutterschaft oder zeitlich begrenzten Projekten. In der Mine Gabi sind einige Bereiche wie die Kantine komplett ausgelagert und in anderen, wie in der Presseabteilung, haben nur die leitenden Angestellten einen festen Vertrag. Und nur diese wenigen will das Unternehmen durch Vergünstigungen langfristig an sich binden. Leiharbeiter gehen später in Rente.
Codelco zahlt die Differenz, damit unsere Leute vorzeitig in den Ruhestand gehen können. Aber da wir ein junges Unternehmen sind, ist bisher niemand in Rente gegangen.
Weniger als ein Viertel der Mitarbeiter hat einen festen Vertrag, gibt Personalchef Luis Galdames zu. Das sind also dieselben Methoden, die auch die privaten Minenbetreiber anwenden.
Wir haben eine Dotation von 535 Personen.
535 unserer Arbeiter sind Angestellte Codelcos. Dazu kommen 1.700 Personen, die ständig für uns tätig sind, aber mit uns keinen Vertrag haben.
Die Kantine wird von einer Fremdfirma betrieben. Dort arbeiten fast nur Frauen. Wenn Schwangeren ist die Nachtschicht verboten. Und Mütter mit kleinen Kindern holt die Firma morgens an ihre Haustüre ab und bringt sie nachmittags früher nach Hause. In einem Stillraum können sie ihre Milch abpumpen und in Fläschchen füllen, um sie abends ihren Kindern zu geben. Insgesamt liegt der Frauenanteil bei Codelco bei 8,5%, bei der Mine Gabi bei 26%. Während es vor 15 Jahren nur 5 weibliche Führungskräfte und 121 Mitarbeiterinnen mit Hochschulabschluss gab, hat sich die Zahl verfünffacht. Frauen sind verantwortungsvoller, meint der Personalchef.
Zum einen reagieren sie in Stresssituationen besser. Laut unserer Erfahrung arbeiten sie präziser als ein Mann. In komplexen Teams, in denen hohe Motorik, Flexibilität und Handfertigkeit gefragt sind, haben Frauen bessere Ergebnisse erzielt. Das schlägt sich in der Statistik nieder. Sie machen weniger Fehler und haben weniger Arbeitsunfälle und weniger Ausfallzeiten verglichen mit ihren männlichen Kollegen.
Galdames erwähnt nicht, dass es bisher keine Frau in den Vorstand geschafft hat.
Ihr anderer Vorteil ist ihre Beständigkeit. Die Rotation ist viel geringer. Nur 1% aller Beschäftigten, die 2012 unser Unternehmen verlassen haben, waren Frauen. Während ein Mann immer auf dem Absprung und auf der Suche nach einem besseren Job ist, realisieren die Frauen bei Gabi ihr Lebensprojekt.
Das hört sich schön an, auch wenn im Bergwerk Gabi, dem jüngsten Projekt Codelcos, Fortschritte bei der Integration weiblicher Arbeitskräfte gelungen sind, sind sie nicht mehr als ein erster Schritt. Sie betreffen nur ein Viertel der Belegschaft. Codelco und seine Mine Gabi ist alles andere als ein soziales Vorzeigemodell und weit davon entfernt, der Stolz aller zu werden.
Das war die Reportage aus dem Bergwerk Mine Gabi, eine Sendung von Gabi Weber. Christoph Keller, was erwartet uns als nächstes an diesem Themenmorgen zu Chile?
Ja, die Diktatur, die vor 40 Jahren begann, sie dauerte ganze 17 Jahre bis 1990. Und wie immer nach so langen, dramatischen, auch traumatisierenden Zeiten geht es um die Frage, wie wird denn eigentlich daran erinnert? Und bei dieser ganzen Erinnerungsgeschichte spielt die Musik eine ganz wichtige Rolle. Wir werden also bis zu den 10 Uhr Nachrichten uns einige Musikstücke aus dieser Zeit anhören. Es geht auch um ein Zeichen des Widerstands in dieser Musik. Die Musik spielte ja dann im Widerstand gegen Augusto Pinochet eine wichtige Rolle. Wir werden ein Gedicht hören von Pablo Neruda. Und nach den 10 Uhr Nachrichten geht es um die Literatur. Wir werden der Frage nachgehen, wie sich die junge Generation von Schriftstellerinnen und Schriftstellern heute den Zeiten der Diktatur und danach stellt.
Gut.
Anuncia ya. voces de combate se alzarán, dirá, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, la patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir, de pie cantar el pueblo. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. Ein geeinigtes Volk kann niemals besiegt werden. Zuerst in einer Version des italienischen Jazzpianisten Giovanni Mirabassi, anschließend in einer Version der chilenischen Gruppe Inti Illimani. El pueblo unido jamás será vencido, das war die Widerstandshymne der Anti-Pinochet-Bewegung von Sergio Ortega. Über Jahre haben die Menschen dieses Lied in den Straßen Santiagos kantiert und ihr Leben riskiert. Christoph Keller, ein Mann darf an diesem Themenmorgen zu Chile nicht fehlen.
Ja, dieser Mann heißt Pablo Neruda, er ist der große Dichter Chiles, so etwas wie die Seele des Landes. Pablo Neruda, der wie kaum ein anderer das Schicksal seines Landes besang. Und weil wir vorhin eine Reportage über die Kupfermine Gabi gebracht haben, hier ein Gedicht von Pablo Neruda zu diesem Thema. Es liest Till Hagen.
Gewundener Name einer Schlange. Unersättlicher Schlund, grünes Ungeheuer an den gedrängt dastehenden Gipfeln auf meines Landes gelichtetem Hochplateau. Unter dem Mond der Härte brichst du, grabendes Untier, des Erzes mondhafte Krater auf, die Schächte gediegenen Kupfers eingeschlossen in seinem granitenem Strand. Ich sah in der ewigen Nacht von Chuquicamata in den Bergeshöhen die Feuerlohen der Opferungen, das herniederbrechende Krachen des Zyklopen, der die Hand zerfleischte, den Rumpf, die Hüfte der Chilenen, da er sie unter seine Kupferwirbel riss, ihnen das warme Blut auspresste, das Knochengerüst zermalmte und sie in Berge spie der trostlosen Wüsteneien. Die Luft dröhnt in den Höhen Chuquicamatas, des Zerspellten. Vermittels winziger Menschenhände brechen die Stollen den Widerstand des Planeten. Es flattert der schweflige Vogel, der Schlünde, des Metalls eiserne Kälte mit seinen harschen Narben empört sich, und gellen die Sirenen, so verschlingt die Erde den Aufmarsch winzig kleiner Menschen, die hinabsteigen zu den Kinnladen des Kraters. Kleine Feldherren sind es, meine Neffen, meine Söhne, und leeren sie die Barren hin zum Meer und trocknen sich die Stirn und kehren im letzten Erschöpfungsschauer zitternd zurück, dann verschlingt die große Schlange sie, zermürbt sie, zermalmt sie, bedeckt sie mit bösem Geifer, wirft sie auf die Straßen des Landes, tötet sie durch Schergen, lässt sie verfaulen in Pisagua, kerkert sie ein und schmäht sie, kauft einen Verräterpräsidenten, der sie schimpflich behandelt und verfolgt, der sie Hungers sterben lässt in den Ebenen der sandigen Unendlichkeit. Und an den teuflischen Hängen findet man das eine oder andere schiefe Kreuz, als einziges Holz, verstreut vom Baum des Bergbaus.
Filmmusik aus Il Postino. Und dieser Film ist wiederum die Verfilmung des Romans Mit brennender Geduld, geschrieben vom Chilenen Antonio Scarmata. Er erzählt vielleicht eine erfundene, vielleicht aber auch eine wahre Geschichte aus dem Leben Pablo Nerudas. Er schildert, wie Neruda auf der Insel Chiloé Schreibferien machte. Sein Briefträger freundete sich mit ihm an und fängt selber an zu dichten, nachdem er Neruda ein paar Liebesgedichte geklaut hatte, um damit die schöne Beatrice zu beeindrucken.
Und vom poetischen Postboten gehen wir zum ebenso poetischen Sänger Victor Jara. Victor Jara, ein Symbol des chilenischen Widerstands gegen die Diktatur. Victor Jara, der am gleichen Tag, als der Putsch gegen Allende losging, zusammen mit anderen Oppositionellen ermordet wurde, bestialisch ermordet wurde, muss man sagen. Und man hatte ihm, den politischen Sänger der demokratischen Regierung, zuerst die Hände und die Finger gebrochen, um ihn am Musizieren zu hindern. So sehr fürchtete Pinochet die Kraft seiner Lieder. Und wir hören von Victor Jara, Canto Libre.
El verso es una paloma que busca donde anidar. Está ya y abre sus alas para volar y volar.
Se encuentra el canto de los demás. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Violeta Parra mit einem Lied an das Leben, Gracias a la vida. Auch sie eine Ikone des chilenischen Nueva Canción, des neuen politischen Liedes.
Und auch eine Begleiterin von Víctor Jara, den wir vorhin gehört haben, Violeta Parra, die eben die Nueva Canción Chilena mitbegründet hat und eben da eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, auch über ihren frühen Tod. Sie ist mit 50 Jahren gestorben, über ihren frühen Tod 1967 gewirkt hat.
Und jetzt Inti Illimani, ein paar Jahre später, auch sie ein Symbol dieser Musik.
Thank you.